Ich habe in der letzten Woche mir eine Mühe gemacht, die ich manches Mal tue, wenn es sich lohnt. Und zwar habe ich in jeder meiner Klassen, in denen ich Unterricht hatte, eine Andacht gehalten. Das soll ich sonst normalerweise nur in der ersten Stunde machen und dann ist auch gut. Aber ich dachte, nee, so nach Ostern, da mache ich mal mit jeder Klasse was. Und da ist mir was über den Weg gelaufen. Und ich habe so gedacht, wieso berührt mich das so? Und ich will mal versuchen, euch darzustellen, wieso mich das so berührt hat. Denn ich kenne aus vielen christlichen Kreisen so Aussagen, die mich so nach unten drücken. Mich persönlich. Wir sind in der Endzeit. Ja, wir sind in der Endzeit. Na endlich. Ja, möchte ich sagen, das stimmt. Seit Jesus gesagt hat, er kommt wieder, leben wir in der Endzeit. Und nein, das stimmt nicht, das sollte nicht so viel Relevanz für mich und mein Leben haben, weil Jesus nicht weiß, wann diese Zeit zu Ende sein wird und so weiß ich es auch nicht. Und da halte ich es lieber mit dem alten Turnvater Jan, kennt ihr den alten Turnvater Jan, frisch, fromm, fröhlich, frei. Mich drückt das nach unten, wenn Leute sagen, ja, wir sind ja in der Endzeit. Das gibt mir gleich so eine depressive Grundstimmung mit. Damit kann ich nicht gut umgehen. Da war mir das viel lieber, was die Gemeinde da in Mecklenburg-Vorpommern in Dabel gesungen hat. Ne? Nicht kompliziert, sondern gerade raus. Der Herr ist auferstanden. Ja. Haben sie sogar noch als Chorus hingekriegt. Da hatte sich übrigens der Doktor der Kirchenmusik wieder gefangen und hat den Chorus angeleitet. Das war so putzig. Ich hätte mich nass machen können. Zweite Aussage, die ich immer mal wieder höre. Ja, wir leben ja auch in einer gefallenen Schöpfung. Damit geht's mir genauso. Das drückt mir gleich aufs Herz. Ja, das stimmt, möchte ich sagen. Ja, warum? Weil der Schöpfer Himmels und der Erden und seine Schöpfung sich uneins sind. Die Schöpfung und der Schöpfer haben irgendwie keinen Einklang mehr miteinander. Aber auf der anderen Seite möchte ich sagen, nein, das mit der gefallenen Schöpfung, das hat seit Ostern eigentlich einen Klang, den ich ganz anders höre. Also möchte ich mit euch heute Morgen mal wieder ein wenig nachgefragt machen und möchte alles, was ich da so höre und denke und wahrnehme, prüfen. Und zwar bezüglich dieser gefallenen Schöpfung und der Endzeit. Und da ist mir ein Bibeltext in der letzten Woche über den Weg gelaufen, ist die Wochenlosung für die letzte Woche. Ich lade euch ein, mitzulesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. 1. Petrus 1, die Verse 3 und 4a. Das klingt für mich ganz anders. Das macht mir so ein bisschen den Himmel auf. Da geht es meinem Herzen gut. Und ich merke, dass das mir hilft. Okay, was sagt Petrus hier? Er sagt, dass einer mitten in dieser gefallenen Schöpfung handelt. Dass einer der ist, der alles in Händen hält. Und das hatten wir heute Morgen ja schon mal den Gedanken. Wer handelt? Wer ist hoch zu loben und zu preisen? Und da sagt Petrus, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nicht irgendjemand anders, kein anderer. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, den Gott, den wir als unseren Vater kennen, dadurch, dass Jesus Christus in uns bekannt gemacht hat. Das ist jemand, wo wir relativ klar hingucken können und wo wir wissen, er ist es. Und dann kommt die Frage, was, liebe Leute, passiert denn das? Um wen kümmert sich dieser Gott denn? Guckt mal hin, er kümmert sich um uns. Er kümmert sich um uns. Er ist jemand, der dich und mich kennt. Und den Gedanken hatten wir heute auch schon mal. Der lief uns heute schon mal über den Weg in diesem Gottesdienst. Er kennt jeden von uns mit Namen. Er kennt mich. Er weiß, wo ich bin. Er weiß, wo ich mich verlaufen habe. Er kennt all das, was mein Leben angeht. Er kümmert sich um dich und um mich. Und auch das macht über mir den Himmel weit. Zu wissen, er kennt mich, er kümmert sich um mich. Und wie macht er das, dass er sich um mich kümmert? In seinem großen Erbarmen. Und er macht das sogar in zwei Schritten. In seinem großen Erbarmen kümmert er sich um mich erst einmal Karfreitag. Jesus Christus stirbt am Kreuz, damit keiner von uns das tun muss, damit ich nicht ans Kreuz muss und die Konsequenz meines Verhaltens tragen muss. Deshalb kümmert sich Gott in Jesus Christus um mich und lässt ihn am Kreuz sterben. Ich werde meine Schuld los. All das, wofür ich mich schämen müsste, wo ich knallrot werden müsste, wo ich am liebsten den Grund und Boden versacken würde, wenn ich über mein Verhalten nachdenke. All das geht Gott mit großem Erbarmen an. Was ist Erbarmen? Erbarmen ist, wenn jemand sich aufs Gesicht gelegt hat, nicht herzugehen und nochmal dahinterher zu treten. Na, willst du nicht aufstehen? Ha? Show gemacht da unten, gut hingefallen. Nein, Erbarmen heißt, ich wende mich ihm zu. Ich beuge mich hier hinunter. Ich frage, was ist los? Wo tut's weh? Brauchen wir einen Doktor? Brauchen wir einen Notarzt? Ist irgendwas, wo ich dir helfen kann? Jesus hat das mal mit einem Bild gemacht, mit dem Samariter, der sich um den einen kümmert, der da unter die Räuber gefallen ist. Gott ist genau so. In großem Erbarmen kümmert er sich um dich und mich am Karfreitag. Und er sorgt dafür, dass unsere Schuld vergeben wird. Und wir können einen Schritt nach vorne gehen. Und dann kommt etwas, was ich total gut finde. In seinem großen Erbarmen kümmert sich Gott nicht nur um mich am Karfreitag, sondern er kümmert sich auch um mich am Ostersonntag. Und zwar dadurch, dass die Auferstehung Jesu Christi von den Toten passiert. Jesus wird auferweckt. Und das, was Karfreitag passiert ist, wird besiegelt, wird bestätigt. Das, was da passiert ist, das gilt. Und auf der anderen Seite kommt ein neues Leben, öffnet sich der Himmel über Golgatha wieder. Und der Stein ist von dem Grab weg. Und Gott kommt mit seinem großen Erbarmen, mit der Kraft der Auferstehung. Karfreitag hat für mich etwas, weil ich Schuld vergeben bekomme. Was hat die Auferstehung Ostersonntag für mich? Was schenkt uns Gott am Ostersonntag? Petrus sagt hier, ein neues Leben. Ein neues Leben. Ein bestätigtes neues Leben. Meine Schuld ist vergeben und ich darf neu anfangen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist das, was Gott mir schenkt, ein neues Leben. Von Neuem geboren. Für Schüler ist das ganz einfach zu übersetzen übrigens. Schüler haben immer jedes Jahr einmal einen Neuanfang, wenn die in die neue Klasse kommen. Dann haben die nämlich neue Bücher und neue Hefte. Und dann fangen sie an, neu zu schreiben. Und ihr müsst euch mal die ersten Seiten in Schülerheften angucken. Da geben sie sich alle Mühe und schreiben so ordentlich und so schön. Manche Mädchen schaffen das ganze Heft über. Ich habe das nie geschafft. Aber das ist das Gefühl für mich von Ostersonntagmorgen. Gott hat in meinem Leben ein neues Blatt aufgeblättert und ich kann neu anfangen. Und ich kann mit aller Mühe, mit allem Guten, was ich auch in mir habe, das versuchen. Und wenn es mir nicht gelingt, hat Gott einen Tintenkeller in der Vergebung und ich darf wieder die Dinge in Ordnung bringen. Das ist das, was er mir am Ostersonntagmorgen schenkt. Ein neues Leben, von neuem geboren zu sein. Und ich merke, das drückt mich nicht runter, das öffnet was über mir. Geht's dir auch so? Ich habe mich dann gefragt, ist das jetzt eigentlich nur dieser Text? Ist das vielleicht nur ein singulärer Eindruck in der Bibel? Und habe dann festgestellt, nein. Mit anderen Worten könnte man das so sagen, Astrid, du hast es heute Morgen schon gelesen. Denk nicht mehr an das, was früher war, sagt Gott in Jesaja 43, 18, 19. Auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr. Wendet euch davon ab. Ja, es ist gefallene Schöpfung, aber nein, mich geht's nicht mehr an. Siehe, ich mache etwas Neues. Schon sprießt es auf, merkt ihr das nicht? Ja, ich lege einen neuen Weg durch die Wüste und Flüsse, durchs Ödland. Gott kommt her und sagt, ich stelle euer Leben mitten hinein in den Fluss des Lebens. Gibt es den Gedanken nochmal im Neuen Testament? Ja, gibt es auch nochmal. 1. Korinther 5, Vers 7. Vielmehr wissen wir, schreibt Paulus, wenn jemand zu Christus gehört, wenn er ihm vertraut, wenn er mit ihm durchs Leben geht, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Amen. Und ich erlebe das im Moment so als Großvater. Ich bin vor 1,5 Monaten bin ich Großvater geworden. So ein kleiner, süßer Knopf. So ein ganz kleiner, zarter, junger Mann. Da musst du vorsichtig anfassen. Das ist alles noch so klein an dem Kerlchen. Aber es wächst und gedeiht. Und ich hoffe für uns, dass wir diese neue Geburt, die uns Jesus Christus durch seine Auferstehung von den Toten schenken will, dass wir das für uns persönlich annehmen und dass wir damit leben können und dass das unser Lebensgefühl bestimmt. Nicht nach vorne gucken und Endzeit, ja, was hilft es mir, dass ich weiß, es ist Endzeit. Und nicht nach hinten gucken und sagen, ja, es ist eine gefallene Schöpfung. Was hilft mir das? Sondern in dem Hier und Heute leben, das Neue gestalten, was Gott uns schenkt, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wo führt das hin? Wo führt das hin, dass wir die Vergebung von Karfreitag und die Auferstehungshoffnung von Ostersonntagsmorgens in unser Leben übernehmen, dass wir frei werden von Schuld und dass wir ein neues Leben haben? Wo führt das hin? Petrus sagt, in eine sichere Hoffnung. Auch das ist in Bielefeld im Moment ganz einfach zu machen. Ja, wir haben viele Arminia Bielefeld-Fans. Ehrlich, du brauchst nur in der Klasse zu fragen, worauf hoffst du für Arminia Bielefeld? DFB-Pokal, yeah, genau. Und die anderen werden sagen, worauf hoffst du, wenn du an Arminia denkst? Da sagen die anderen, ja, dass wir aufsteigen in die zweite Liga. Ja, und dann mache ich immer die Rückfrage. Ja, und, warum glaubt ihr das? Warum hofft ihr das? Ja, sagen die, das ist eine gute Mannschaft. Die haben einen guten Trainer. Hey, bist du schon mal im Heimspiel dabei gewesen, was der Bär steppt auf der Alm? Oder Schüko Arena? Ich habe immer noch den alten Begriff im Kopf, das ist ganz furchtbar. Ey, das hat in Gütersloh, haben die Wände gewackelt, als die Leverkusen weggekloppt haben im Halbfinale. Es gibt eine gute, sichere Hoffnung. Warum? Gestern haben sie in Dresden 1-1 gespielt. Hör mal, das ist ein Schritt weiter gegangen. Die Hoffnung manifestiert sich. Sowas kann alles auch wieder zerbrechen. Gerade bei Fußballmannschaften geht das schneller, als man gucken kann. Aber meine Schüler haben sehr gut verstanden, was eine sichere Hoffnung ist. Und wenn wir eine sichere Hoffnung haben, dann deshalb, weil Gott Jesus am Kreuz hat sterben lassen und ich Vergebung habe und weil er ihn auferweckt hat und weil mein Leben neu geworden ist. Ich habe eine sichere Hoffnung. Das geht nach vorne. Und zwar sicher und gut. Da führt das hin, zu einer sicheren Hoffnung. Egal, was kommen mag. Egal, was kommen mag, er ist an meiner Seite, er steht neben mir. Und wenn mein Leben so tief in der Schuld wieder versagt, wie es vorher versagt war, dann kann ich wieder zu ihm hingehen und ich weiß, er wird mir wieder vergeben und er wird mit mir neu wieder anfangen. Es ist genau das, das ist das, worauf wir Christen hoffen. Da geht bei mir das Herz auf, da geht der Himmel über mir auf. Letzte Feststellung aus diesem Text. Womit kann man das Ganze vergleichen, was wir da haben? Die Aussicht auf ein unvergängliches, makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Das, was wir hoffen als Christen, ist so eine Zukunft, die wird sogar nach meinem Tod ein Erbe für mich haben. Nämlich, dass ich ein Zuhause habe bei Gott, dem Vater. Dass Jesus da auf mich warten wird und sagt, hier, ich habe schon mal was für dich vorbereitet, Klaus. Und wir werden da feiern, dass die Balken sich biegen. Jan, stell dir mal vor, mit Mahalia Jackson, lass uns mal richtig einen abrocken. Das wird doch mal voll cool. Ha? Mit Dietrich Bonhoeffer einen theologischen Exkurs führen. Martin Luther King zuhören. Ich habe einen Traum und er hat sich erfüllt. Ich stehe hier bei Jesus. Das ist ein makelloses, unvergängliches, so wertvolles Erbe und es wird nie seinen Wert verlieren. Im Gegensatz zu anderen Dingen. Das haben wir auch in der letzten Zeit ganz häufig erlebt. Also, meine Feststellung ist, wenn ich da was sagen will, dann sind wir in dieser Welt eine wachsende, neue Schöpfung. Ja, diese Welt wird nicht überdauern, aber wir sind schon etwas Neues. Und die Menschen sollen an uns erkennen, siehst du das ständig? Da ist was anders im Leben von Menschen geworden, durch Vergebung und durch Neuanfang. Und das ist das, was wir leben sollen. Und das möchte ich festhalten. Ich möchte nicht in dieser frommen, depressiven Haltung leben, sondern ich möchte fromm, frisch, fröhlich, frei leben. Und es gibt jeden Grund dafür, das zu tun. Also, jetzt kommst du, jetzt komme ich. Nachgefragt, ist dein Leben halb voll oder halb leer? Du kannst es von beiden Seiten her beschauen. Die beiden da unten, ne? Sind die nicht cool? Mein Glas ist halb leer, sagt der Graue. Guckt zum Grünen rüber und sagt, deins ist halb voll. Ich weiß nicht, wo der Unterschied zwischen den beiden Gläsern ist, aber man kann sie eben so und so betrachten. Der Grüne guckt nur so ein bisschen sprachlos und sagt dann nachher, stimmt, und grinst dabei weiter. Wie willst du dein Leben sehen? Halb voll oder halb leer? Willst du von Vergebung und Auferstehung und neuem Leben her dein Leben gestalten? Oder willst du sagen, ja, wir sind in der Endzeit und es ist alles ganz schlimm und es wird auch alles immer schlimmer. Guck dir Herrn Donald an und guck dir Herrn Putin an und guck dir Frau Meloni an und guck dir die ganze wirtschaftliche Lage an. Es ist alles ganz schlimm. Ja. Nein, ich möchte es anders machen. Bin ganz ehrlich. Und das hat mir diese Woche wirklich geholfen, diese Andachten, die ich immer über die Wochenlosung gemacht habe. Ich habe immer über dieses Bibelwort was gemacht mit den Schülerinnen und Schülern. Ich möchte das lieber so machen. Prüft alles und das Gute behaltet. Wir sind eine neue Schöpfung. Guckt euch mal an, wie der Draht gemacht ist. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seinem großen Erbarmen durch die Auferstehung Jesu Christi ein neues Leben geschenkt hat. Wir sind neu geboren und haben eine sichere Hoffnung auf ein makelloses, unvergängliches Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird, das er im Himmel für uns aufbewahrt. Amen.